SWR 2 Tandem
Musik.
Ich glaube, mit zunehmender Entwicklung der Band und zunehmend länger wir das machen, desto mehr auch einfach rücksichtsloser vorgehe mit den Texten. Also noch weniger darüber nachdenke, wie das irgendjemand verstehen könnte. Noch weniger mit vorgefertigten Absichten vorgehe. Sondern man streicht sozusagen mit dem Buschmesser da rein in dieses Gestrüpp und haut raus, was gerade so zu kriegen ist. Ja? Und guckt dann mal, was dann geht und was dahinter ist oder so.
Vor gut 35 Jahren gründete der Bremer Musiker Sven Regener die Band Element of Crime, die sich mit ihrer ungestümen Mischung aus Rock, Punk, Blues und Chanson schnell eine treue Anhängerschaft und zahlreiche Auszeichnungen erspielte. Auch Regeners Romane treffen das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Herr Lehmann etwa, der in West-Berlin kurz vor dem Mauerfall spielt, oder Wiener Straße, in dem er sich über die Kreuzberger Hausbesetzer und Kunstszene lustig macht. Absurde Komik und lakonische Poesie. Sven Regener wird 60. Eine Sendung von und mit Christiane Rebmann.
20 Runden auf der Aschenbahn im Sportpark Friedrich Ludwig Jahn. Proaktiv den Körper endlich wieder fühlen und als Mann sich wie ein Mann. Ja, sicher doch, ja, sicher doch, ist das. Trotz aller Anstrengung für dich vor allem ein einziger großer Spaß. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Mach doch, was du willst. Aber nerv mich nicht. Weiße Worte zwischen weißen Zähnen und ein Sojagebäck. Wundert dich, dass das trotzdem das so gesund ist, so gut schmeckt. Das ist das fehlende Ei, das macht dich frei. Und ein Spitzenkammer für jede Gelegenheit ist auch noch dabei. Ist doch, was du willst. Ist doch, was du willst. Ist doch, was du willst. Aber nerv mich nicht.
Sven Regener kam am 01.01.1961 in Bremen zur Welt. Mit 10 lernte er klassische Gitarre spielen, mit 15 Trompete, später kamen Klavier und E-Gitarre hinzu. Mit 16 zog er von zu Hause aus. Sein Studium der Musikwissenschaften in Hamburg und Berlin unterbrach er für den Wehrdienst, weil er als damaliges Mitglied des KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschlands, meinte, er könne dort politisch etwas bewirken. Nach wenigen Monaten stellte er desillusioniert den Antrag auf Verweigerung und leistete Zivildienst als Hilfshausmeister in einem Kinderkurheim. Diese Erfahrung sollte er später in seinem Roman Magical Mystery oder Die Rückkehr des Carl Schmitt verarbeiten, der auch erfolgreich verfilmt wurde. Mitte der 80er Jahre lernte der schüchterne, dunkelblonde Musiker bei den Proben für die Band Neue Liebe in einem Übungsraum in der Wiener Straße in West-Berlin den Gitarristen Jakob Ilja kennen. Zwar hatte Regener für den Vorspieltermin seine Trompete vergessen, aber den Job bekam er letztendlich trotzdem. Und zwischen ihm und Ilja entwickelte sich eine Freundschaft, die dazu führte, dass die beiden mit Uwe Bauer von Fehlfarben und 3 weiteren Kollegen eine eigene Band gründeten. Sie benannten sie nach einem Film von Lars von Trier, Element of Crime.
Die ersten Jahre waren schwierig. Nach außen, aber auch innerhalb der Band einfach, dass man sich wahnsinnig drum gestritten hat, was man da eigentlich macht, um den Stil gerungen hat praktisch. Und das klingt so elegant, ja, um den Stil gerungen, aber im Grunde genommen war das eine einzige Schreierei, ein einziges Beleidigtsein und sich dauernd streiten. Und es war schon sehr anstrengend, es war schon sehr schwer.
Innerhalb von 5 Tagen nahm die Band ihr Debüt Basically Sad auf. Es wurde 1986 veröffentlicht. Inzwischen hatte Regener auch das Gesangsmikro übernommen. Dass die Musiker zu der Zeit Velvet Underground als ihr großes Vorbild ansahen, war nicht zu überhören.
I woke up in the middle of the night. I don't know why. I don't know why. The night was quiet and sad. The moon shone bright. My window was a shadow on the wall. I woke up out of the blue, out of the blue, out of the blue. And suddenly I thought again of you.
'87 war die Lebenssituation der Element of Crime-Musiker prekär. Man hielt sich mit mehr oder weniger angenehmen Jobs über Wasser. Regener erzählte später, er habe damals sein Geld als Tippse beim Internationalen Institut für vergleichende Gesellschaftsforschung verdient. Dann ging auch noch die kleine Plattenfirma pleite, bei der das erste Album erschienen war. Da kam ein Übernahmeangebot des Major-Labels Polydor gerade recht. Man diskutierte zwar noch ein bisschen darüber, weil bei Polydor damals hauptsächlich Schlager erschienen, aber als dann der Vorschlag kam für das nächste Album Try to be Mensch, den Velvet Underground-Gründer John Cale als Produzenten einzustellen, waren alle Vorbehalte ausgeräumt. Cale sorgte für Disziplin, ließ der Band aber ansonsten viel Freiraum und er brachte seinen Bassisten Dave Young mit, der die Band später produzieren und 2002 als ständiges Mitglied einsteigen sollte.
I'm out on the streets, I stroll about town and I don't know why. I find myself watching the ducks in this lake and I don't know why. I don't wanna see you, I'm not in the mood and I don't wanna talk to you either. I ain't got no food for the ducks, and I ain't got no idea what to do. See, I'm feeling so nervous and blue. I'm feeling so nervous and blue. I'm feeling so nervous and blue. I'm feeling so nervous and blue.
Auf den ersten Alben sang Sven Regener noch Englisch, weil er sich nicht traute, seine Gefühle auf Deutsch auszudrücken. Denn Mitte, Ende der 80er Jahre schien der Markt für deutschsprachigen Pop verbrannt. Die neue deutsche Welle habe zu der Zeit viel Oberflächliches hervorgebracht, erklärte Regener, und das lag ihm gar nicht. Erst für das Album Damals hinter Mond von 1991 traute er sich an deutsche Texte heran und entdeckte, dass er sich in seiner Heimatsprache besser ausdrücken konnte als auf Englisch. Er hat sich seitdem einen Ruf als hervorragender Texter aufgebaut, der sehr sprachgewandt mit immer wieder überraschenden Bildern arbeitet. Das wissen auch Schlagzeuger Richard Pappig und die anderen Bandkollegen zu schätzen.
Die Texte sind so offen, dass man, glaube ich, individuelle Bilder entwickeln kann. Das finde ich speziell das Gute daran. Der eine sieht dies, der andere sieht das. Und das finde ich sehr spannend. Ich bin da voll d'accord.
Die Basis der Songs ist allerdings immer die Musik. Das ist das Prinzip seit der ersten Platte.
Man sucht Musik, stellt sich Ideen vor. Da müssen Lieder draus werden und Sven geht damit schwanger und muss dann Texte dazu machen. Das muss ihm gefallen, das muss irgendwie den richtigen Rhythmus haben.
Für Sven Regener ist immer wichtig gewesen, dass sich in den Texten eine gewisse Spannung aufbaut.
Wir werden immer handeln von Wendepunkten, also von dem, wo es irgendwas bricht oder irgendwas sich verändert. Das ist ja nicht so spannend. Ne? Oh, seit 10 Jahren läuft das super. Können wir auch mal machen, können wir mal machen. Aber am Ende schleicht sich sowas mal rein, was einfach dann spannender ist. Nicht? Also, interessanter wäre halt, 10 Jahre super gelaufen und jetzt das. Also das wäre eher so mein Ansatz da. Nicht? Das ist auch vielleicht auch eine Neigungsfrage, aber so sehe ich das.
Er geht allerdings nicht mit klaren Ideen an einen Songtext, sondern lässt ihn sich entwickeln.
Lass ihn auch gern selber von alleine laufen. Das muss man sich aber trauen. Da muss man auch das Vertrauen drin haben, dass aber auch was Gescheites bei rauskommt. Am Ende ist man doch zu sehr versucht, immer an bestimmten Vorstellungen und Ideen festzuhalten und sich in diesem Labyrinth irgendwie zurechtzufinden.
Zwar lebt Regener schon seit vielen Jahren in Berlin, aber die Kindheit in der Provinz wirkt nach. In seinen Songtexten tauchen immer wieder unvermittelt Bilder aus dem Landleben auf. Zum Beispiel die Figur des Spargelkönigs im Song Bitte bleib bei mir aus dem Album Immer da, wo du bist, bin ich nie.
Ich habe erst überlegt, ob ich mit Grünkohlkönigin, also das war mir dann zu folkloristisch bremisch, so bremisch-oldenburgisch. Das fand ich nicht so gut. Spargel wird ja überall angebaut. Überall gibt es diese blöden Spargelkönige. Ja. Ich wollte das nicht so auf eine Region beschränken. Ja. Und ich habe noch nie jemanden gekannt, der sowas war. Dieses Lied ist auch eins, was eher so eben auf dem Lande spielt. Es ist so eher so eine dörfliche Atmosphäre, aus der ich halt diese andere Person rausholen will. Und das ist natürlich so ein Wort wie Spargelkönig, macht das gleich klar. Ja, also alles andere kann man noch denken, naja gut, Fluss, Haus, Erdbeben, Auto, kann überall sein. Aber dann Spargelkönig, dann weiß man ja, wir sind definitiv auf dem Lande. Jetzt wird's pastoral.
Und auch Regeners Hauptmotiv aus dem Song Straßenbahn des Todes vom Album Mittelpunkt der Welt taucht hier wieder auf.
Ja, ohne Straßenbahn geht's ja nun gern. Weil ich mag Straßenbahn gern. Sicher auch, wenn man Bremer ist, da hat auch sowas von Kindheit und so. Und in West-Berlin gab's ja keine. Das haben wir nicht vergessen. Das finde ich immer irritierend. Auch in Hamburg haben sie ja auch abgeschafft. Nicht? Und das ist eigentlich sehr unurban, finde ich, eine Straßenbahn abzuschaffen. Das ist auch von Klang her Straßenbahn. Das ist schon toll. Der Bremer und das so gern spricht. Das diesen Vokal einfach Straßenbahn. Das ist einfach klasse. Kurz vor der ersten Straßenbahn. Ja, dieses tonnenschwere Stück Eisen, das da durch so eine Stadt rumpelt. Das evoziert einfach viele Bilder. Bei mir, aber dann sicher auch, das schätze ich mal beim Hörer. Das funktioniert ja. Straßenbahn ist tot. Das haben wir jetzt hier, der die Straßenbahn einmal aus den Schienen springt, kommen sie nicht mehr wieder.
Da, wo dein Auto gerade noch stand, fegen alte Männer jetzt die Straße. Und deine Hoffnung auf die Wahl zur Spargelkönigin ist hin. Wer 20 Mal dabei war, darf aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Ich muss das wissen, weil ich schon seit 20 Jahren Ex-Spargelkönig bin. Komm mit mir woanders hin, ich weiß noch einen Weg. Kann man nicht alleine gehen und ich hab mir überlegt, dass alles, was ab jetzt geschieht, nicht mehr interessiert. Wenn du darin nicht vorkommst, bitte bleib bei mir. Straßenbahn einmal aus der Schiene springt, kommt sie nie mehr wieder. Und wenn ein Kontrolleur dich laufen lässt, tut er das auf eigene Faust. Wer die Monatskarte hat, sollte besser nicht am Monatsanfang sterben. Und hier ist Endstation, hier geht es nicht mehr weiter, hier steigen alle aus. Komm mit mir woanders hin, ich weiß noch einen Weg. Den kann man nicht alleine gehen, und ich hab mir überlegt, dass alles, was ab jetzt geschieht, nicht mehr interessiert, wenn du darin nicht vorkommst, bitte bleib bei mir.
Was die Perfektion der musikalischen Performance betrifft, pflegt Sven Regener gern mal ein charmantes Laissez-faire. Er kann aber auch sehr perfektionistisch und sogar pedantisch sein. Gar keinen Spaß versteht er, was den Sound seiner Alben betrifft. Deshalb kümmert sich seit vielen Jahren der Toningenieur Robert Mutino aus Nashville darum. Er mischt die Alben so ab, dass Svens Gesang sehr präzise und präsent klingt.
Roger Mutino, wir sind im Haus in Nashville machen lassen, weil der da wohnt. Der ist einfach wahnsinnig gut. Das ist der einzige Grund. Roger ist einfach einer der weltbesten Leute für diesen Job. Also wie jeder Allgemeinarzt würde irgendwann beim speziellen Zimmerland auch zum entsprechenden Facharzt gehen. Das ist nun mal so. Ja? Wenn er noch so viel sonst darüber weiß, aber es ist immer noch besser, zum richtigen Spezialisten zu gehen. So sehe ich es ein bisschen mit dem Mix.
Es gibt eine Art eigenen stilistischen Kosmos, in dem sich die Band immer wieder bewegt, sagt Sven Regener.
Das sind 3-4 Lieder, die man immer wieder schreibt, immer wieder neu beleuchtet. Da wird sehr viel mit Primärfarben gearbeitet eigentlich. Das merkt man so einer Platte dann an. Also so ein Lied wie Kopf aus dem Fenster ist in der Richtung solche Bo Diddley. Groove unten drunter, ja, dieses Dam, 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 Dam. Wir haben schon sehr viele Lieder dieser Art gemacht. Innerhalb unserer Stilistik gibt es ein Referenzsystem. Man kann aber nicht sagen, das ist jetzt normale Rockmusik oder so. Auf eine Weise aber ist natürlich das ganze Ding eigentlich ein Rockmusikphänomen. 4 Musiker, Bass, Gitarre, Schlagzeug, also die Art, wie die Songs entstehen, schon. Also natürlich auch der Versuch, immer innerhalb dieser Möglichkeiten, die man stilistisch hat, auch noch ein bisschen neue Sachen anzugraben, die Farben neu zu mischen.
Einige Kritiker werfen der Band genau das vor, was Regener hier anspricht, dass sie seit ihrer Gründung immer dieselben 4 Songs wiederholt.
Das ist ja schon sehr viel für eine Band. Es wäre auch okay, nur ein Lied zu haben und immer wieder zu schreiben. Und das würde für 3-4 Schallplatten würde das reichen. Nein, das heißt ja nicht, dass es immer genau gleich klingt, aber dass man im Grunde genommen ein Lied singt. Und es gibt auch Autoren, die kann man sagen, schreibt man nicht immer wieder ein und dasselbe Buch, aber es muss ja deswegen nicht schlecht sein. Es kann ja trotzdem interessant sein und auch was Neues sein, aber trotzdem ist es eigentlich alles vom selben Baum geschüttelt.
Kopf aus dem Fenster und Arme aufs Brett und dann Scheiß auf den Kaktus, der ist böse und heiß und ich fett und verdorben und du so nett. Nimm den Fuß von der Bremse, ich muss ins Bett. Wer nicht geht, kommt nie wieder. Wer bleibt, ist nie weg. Unter Wasser und Füße im Sand und dann Scheiß auf die Hummer, die sind böse und heiß und bringen Kummer und Elend an jeden Strand. Nimm die Hand von der Hupe, ich will an Land. Wer nicht schwimmen kann, taucht, wer nicht taucht, runter vom Strand.
Wenn man das Traurige mit Musik zusammenbringt, bekommt es einen besonderen Glanz. Nur in der Musik ist das Traurige auch schön, findet Sven Regener. Das Markenzeichen seiner Texte ist, dass sie die Welt mit einem gewissen Humor beschreiben, der oft durch seine lakonische Art unterstrichen wird oder sogar entsteht.
Ja, wobei, das ist kein Wert an sich. Das kann auch durch den Kontrast passieren, also indem die Musik was Opulentes hat und der Text sehr karg ist zum Beispiel. Und dass dadurch nochmal neu eingefärbt wird. Das ist nichts, was man wirklich steuert. Mir ist wichtig, dass die Texte lakonisch sind, oder? oder dass es unterstrichen wird, sondern es ergibt sich so, wie es ist. Wir haben viel weniger Kontrolle darüber, als man denken möchte. Wir merken bloß, wenn was gut läuft, und wir merken vor allem auch, wenn was nicht gut ist und was man weglassen kann oder so. Das ist, glaube ich, dann auch der Erfahrung geschuldet.
Das Richtige wegzulassen ist eine Kunst, die wenige Songschreiber so gut beherrschen wie Element of Crime.
Ja, dass man jedenfalls sich keine Regeln aufstellt, dass man irgendwas machen müsste. Das ist jetzt zu dünn, das verstehen die Leute nicht oder so. So gehen wir nicht vor, sondern eher so, das ist toll, das reicht ja oder so. Also sehr, sehr relativ karg, wo man dann sagt, so, sollte man jetzt noch mehr machen? Ach nee, lieber nicht. Ein bisschen wie beim Kochen, nicht? Man muss ja nicht überall eine schwere Soße raufballern.
Die meisten der Alben tragen den Titel eines Songs. Das ist unverfänglich und macht die Titelfindung unkompliziert.
Weil es dadurch nicht ganz diese übergroße Bedeutung bekommt. Also wichtig, wichtig, was wollen Sie uns denn damit sagen, dass Sie die Platte so und so nennen? Zumal seit Paul Lucas, also seit unser erster Bassist nicht mehr dabei ist, der ganz gut darin war, solche Titel zu finden, die, ja, zum Beispiel sich Try to be Mensch war zum Beispiel seine Idee. Das war eine gute Idee. Niemals ist es so, dass der halt, seit er nicht mehr dabei ist, eher dazu tendiere, zu sagen, lass uns einen Songtitel finden. Dann ist das nicht ganz so hochgehängt und gleichzeitig gibt es eigentlich in der Regel immer einen Titel, der das ganz gut zum Ganzen greift. Also, Plattentitel sind ja problematisch, weil sie letztendlich nicht mehr rein inhaltlich bestimmt sind. Irgendwann kommt ein anderer Aspekt rein, nämlich der Aspekt des Marketings. Das ist immer problematisch, weil wir da eigentlich auf dem Gebiet schwach sind. Darum sind wir ja auch Gott sei Dank bei der Plattenfirma, dass sie das merkt. Gleichzeitig muss man aber auch aufpassen, dass die, wenn man es nicht völlig aus der Hand gibt, weil dann Sachen passieren können, die wiederum komisches Licht auf den Inhalt werfen, auf die Kunst werfen, die man macht.
Siehst du, wie die Brocken unserer Heimaterde dort, wo die Straße eine Biege macht nach Ost, Schwalben gleich im Tiefflug links und rechts im großen Loch entfliehen. Wer den deutschen Tiefbau kennt, kann nicht die Frechheit übersehen, mit der die Lüge sich hier eine Schneise fräst. Sag, dass ich mich irre und ich weiß, auf wessen Seite du jetzt stehst. Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Nie ließ sie mich so kalt im Stich wie du. Einer hält den Spaten und zwei schauen ihn beim Halten zu.
In seinen Texten vermischt Sven Regener meist Selbsterlebtes mit Fiktion. Seine Stärke ist, dass er ausgesprochen gut beobachtet und diese Beobachtungen auch Jahre später noch abrufen kann.
Wenn man nichts vergisst, ne? Also das ist Segen und Fluch zugleich. Mhm. Das hat mir jetzt aber zum Beispiel in der Literatur ziemlich geholfen. Es geht eben nicht darum, wie man in diesem Moment drauf ist. Es ist halt auch immer auch ein Mensch mit Vergangenheit und möglicher Zukunft. Also sowohl imaginär kann da viel passieren, wie aber auch einfach alles, was in der Vergangenheit war, kann auch da reingehen. Da kann man auch die Zeitebenen vermischen und so. Das ist beim Songtexten sehr wichtig, weil das sehr assoziativ stattfindet. Weil alles, die gesamte Vergangenheit auch noch präsent ist. Es ist alles da und auch wie wenn es gestern gewesen wäre teilweise.
Mittlerweile hat Regener 6 Bücher geschrieben. Die meisten wurden zu Bestsellern. Der erste Roman, Herr Lehmann, wurde 2003 von Leander Hausmann mit Christian Ulmen in der Hauptrolle verfilmt. Magical Mystery mit Charlie Hübner in der Hauptrolle. Sven Regener lieferte das Drehbuch. Seine Bücher brachten ihm mehr Ruhm ein als seine Musik. Seine Bandkollegen kommen damit ganz gut zurecht, versichert Richard Pappig.
Das ist nicht problematisch für uns. Das hat eigentlich auf die Musik überhaupt keine Auswirkung, weil die Bücher finden zu einer anderen Zeit statt als die Platte. Das wird nicht vermischt. Es ist ein ganz anderes Thema.
Drüben am Horizont verschwindet eine Landschaft. Ein Schnitt in die Brust ist der Abschied. Diesmal fällt er aus. Ich will mehr für dich sein als eine Schleusenbekanntschaft. Diesmal, mein Herz, diesmal fährst du mit. Sieh doch, wie Tausende von Möwen nach Abfall gehen. Ein Schritt nur vor uns ist die See, dahinter liegt New York. Ein Schaum sprüht frech zu uns heran, wie von 1000 Bier. Diesmal, mein Herz, diesmal wärst du mit. Thank you.
Tonnenstahl fordert seinen Preis. Und halt wie der Mensch ist die Sehnsucht nach der Ferne. Diesmal, mein Herz, diesmal wärst du mit.
Sven Regener hat sich längst daran gewöhnt, dass die Öffentlichkeit glaubt, er habe in seinen Büchern eins zu eins sein eigenes Leben beschrieben.
Das ist eigentlich eine Projektion, das ist auch in Ordnung, da muss man auch mit leben. Das weiß man eigentlich vorher. Also selbst die eigene Mutter denkt, man hätte damals in der Kneipe gearbeitet. Wo man sagt, Mutter, ich habe dann wieder, ja, was weiß ich da, was du da immer so machst. Also da haben wir schon wieder. Also das nützt nichts. Also, man kann machen, was man will. Es ist ja auch der Allgemeinplatz oder Künstler generell. Am Ende wird immer so eine Projektion stattfinden. Man darf es nur nicht persönlich nehmen, weil es mit einem selbst nämlich so oder so nicht viel zu tun haben wird. Weil sie natürlich das Besondere ist, ja, haben sie. Die wollen nicht jemanden sehen, der ganz normal morgens zum Sparmarkt schlurft, sondern die wollen einen Freak sehen. Und dann ist es auch in Ordnung zu sagen, okay, Leute, dann bin ich halt ein Freak, aber eben nur in euren Vorstellungen. Das ist die einzige Möglichkeit, da rauszukommen. Also ist ja, dann reibt man sich ja bloß auf.
Wenn er sich überhaupt mit einer der Personen aus seinen Büchern identifizieren könne, dann am ehesten mit der Mutter in Herr Lehmann, hatte er mal in einem Interview erklärt.
Ja, was man so sagt, um Leute mal ein bisschen zu verwirren. Aber im Grunde genommen stimmt das natürlich. Also man könnte sich auch vorstellen, jetzt einfach einen Roman zu schreiben, der mit dieser Mutter weitermacht. Das ist ja schon eine sehr interessante Figur, diese Mutter. Das ist eine sehr starke Figur.
Das Problem sei, dass die Rolle des verpeilten Frank Lehmann in den meisten seiner Romane auftaucht. Zentral oder als Randfigur.
Wenn man jedes Mal einen anderen Protagonisten, der auch noch vielleicht unter ganz anderen Umständen lebt, dann hätte man das Problem nicht. Also bei T.C. Boyle würde man nicht auf die Idee kommen, dass er jetzt der oder der ist.
Wir haben viel zu lang geschlafen und ich erwache zögernd nur aus einem viel zu dunklen Traum. Und ich erinnere mich kaum. An die einst vertrauten Gesten und wie die Worte nochmal gehen, die uns sagen, es ist gut. Narzissen und Kakteen. Früher war ich klug, heute bist du schön. Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen. Wir stehen staunend vor den Trümmern einer guten alten Zeit und wir entsinnen uns bewundern jener Unverwüstlichkeit. Die unser Leben einmal hatte und wie einfach alles schien, als wir noch viel zu wenig wussten. Narzissen und Kakteen.
Dass er seit einiger Zeit zweigleisig fährt, macht sein Leben leichter, sagt Sven Regener. Die Arbeit an der Musik und das Schreiben seiner Romane befruchten sich gegenseitig.
Mir wurde jemals bewusst, dass auch in dieser Prosa, wo es ja eigentlich noch nicht ankommt, dass auch da ein gewisser Rhythmus und Sound drin ist. Das ist mir noch deutlicher geworden bei dem Drehbuch, das ich geschrieben habe für Herr Lehmann, und wie das dann die Leute gesprochen haben. Die haben es nämlich ganz anders gesprochen, als ich es gedacht habe. Ein Problem, das man als Musiker ja oft auch hat. Man schreibt zum Beispiel, wenn man traditionell Noten aufschreibt, ein Klavierstück oder so, dass es dann die Leute unter Umständen anders klingt, wenn Leute spielen, als man es gedacht hat. Deshalb man im 19. Jahrhundert immer mehr Anweisungen dazu gibt. Ne? Also erstmal die Tempoanweisungen, dann die Ausdrucksanweisungen, dann die Ritardandi, dann die Accelerandi. Also immer genauere Anweisungen zu geben, wie es gemacht werden muss. Wie in dem Barock wurde das einfach irgendwie runtergefiedelt. Und je nachdem, wer spielte, klang das ein bisschen anders und so. Und das ist da auch so, dass ich merkte, wenn ich das selber spreche, dass ich da einen bestimmten Sound im Ohr hatte bei dem, was sie da sagen. Aber Sprache ist der Klang für mich, glaube ich, sehr sehr wichtig.
Am Anfang seiner Karriere sang er oft undeutlich, er nuschelte, wie er das häufig auch im Gespräch tat und manchmal noch tut. Das hat sich verbessert, seit er einen Teil seiner Bücher selbst als Hörbücher eingesprochen hat.
Das ist ja auch die Frage. Bei den frühen deutschen Platten ist das, glaube ich, auch teilweise auch Absicht gewesen, wenn man auch unsicher war, ne? Wie ich sage, also immer so ein Prozess, wo man sich das langsam freischaufelt, langsam rausfindet, was geht und was nicht und wie es, dass es auch okay ist, dass es gut ist, wie es ist oder dass es nicht schlecht ist oder so.
Auf den Element of Crime Alben leuchten immer mal wieder, wie bunte Lichter, überraschend Mariachi-Klänge auf. So wie in Da ist immer noch Liebe in mir vom letzten Werk Schafe, Monster und Mäuse. Freunde seiner Eltern hatten von ihrer Reise nach Mexiko Mariachi-Platten als Souvenir mitgebracht, erklärte Regener kürzlich in einem Gespräch mit dem Schauspieler Charlie Hübner. Und diese Platten seien zu Hause sehr oft gelaufen.
Da vorne geht's lang und wir sind dabei. Und irgendwo brennt noch ein Licht für die letzten Trottel, die immer noch einsam und frei so tun, als wüssten sie es zu schätzen, dass ihnen keiner mehr in die Augen zu schauen sich traut und keiner sie anspricht, auf dass die Verzweiflung nicht doch noch aus ihnen herausbricht und alle anderen mit ansteckt. Da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir. Jetzt bloß nicht weinen, da kommt doch bloß Wasser. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Je blasser, je krasser, je oller, je doller hat irgendwo irgendwer noch was zu rauchen. Ich könnte mit Feuer dienen und auch mit guten Geschichten, die ich beim Bauen des fraglichen Rauchgeräts dem, der es tut, erzählen kann, um ihn dabei zu erfreuen. Da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir, da ist immer noch Liebe in mir.
Im Gespräch beweist Sven Regener dieselbe verschrobene, comedyhafte Eloquenz wie in seinen Songs. Er sagt von sich selbst, er sei Soziopath, der bei großen Menschenansammlungen panisch wird und ungern größere Einladungen ausspricht, aus Angst, niemand käme. Im Interview fällt nur auf, dass er nicht so gern übers Privatleben und schon gar nicht über seine zwei Kinder spricht. Auch wenn seine Tochter Alexandra auf einigen seiner Alben mitsingt und ihn zuletzt auch auf seinen Tourneen begleitet hat. In den Texten seiner Lieder tauchen sein Sohn und seine Tochter nie auf. Zumindest nicht so, dass das für Außenstehende erkennbar wäre.
Das ist so ein direkter Betroffenheitsansatz, den ich nicht habe. Dass es ganz gut ist, wenn das ein bisschen Abstand hat. Ja, weil sonst man die Leute mit so sehr persönlichen Sachen sozusagen überfällt, die sie gar nicht nachvollziehen können, auch zu Recht nicht, weil das geht sie eigentlich gar nichts an. Da bin ich irgendwie auch Hanseat. Das ist ja was Persönliches. Man muss ja nicht alles in den Liedern verwursten. Also die Tatsache, dass ich auch Fernsehmoderatoren oder so, die dann jedes zweite Wort mit ich als Familienvater anfangen. Also ich finde das furchtbar. Also das Wort ist ja schon grausam, aber das ist einfach die ganze Haltung ist dann so, als wenn man dazu plötzlich so einen Heiligenschein hätte oder so.
Schlimm als ein Schlag auf den Hinterkopf mit einem stumpfen Gegenstand. Etwa einem Tennispokal, den jemand hinter einem Sportplatz fand, ist ein freundliches Wort aus Sympathie und Harmlosigkeit geboren. Und voll der höflichen Distanz aus deinem Mund in meine Ohren. Karin, Karin, sag mir, wo wir stehen. Hast du irgendwo Land gesehen oder willst du lieber mit mir untergehen? Karin, Karin, sag mir, wo wir stehen. Schlimm als ein Tag auf der Aschenbahn bei den Bundesjugendspielen. Mit Stoppuhr, Pfeife, Megafon, Maßband, Stablock, Disqualifikation ist die Unsicherheit, die sich daraus ergibt, dass ich nicht zu deuten weiß. Was das Lächeln, das um deine Lippen spielt, für unsere Zukunft heißt. Karin, Karin, sag mir, wo wir stehen.
Hast du irgendwo Land gesehen? Oder willst du lieber mit mir untergehen?
Nun bringt ein Leben mit Kindern ja zwangsläufig mit sich, dass man kulturellen Einflüssen ausgesetzt ist, mit denen ein Nicht-Familienvater wahrscheinlich niemals konfrontiert wird. So baute Regener 2009 in den Song Euro und Markstück die bei Kindern zu der Zeit beliebte Fernsehfamilie Teletubbies ein.
Ich habe die Teletubbies immer sehr gerne geguckt, weil es gibt eigentlich nichts Psychedelischeres. Wenn jemand glaubt, dass Lucy in the Sky with Diamonds psychedelisch ist, ne, dann sagen, dann soll sich erstmal die Teletubbies angucken. Ne? Wahnsinn. Der Beat aus Thun war bei uns zu Besuch. Ja, auch so ein alter Freak. Ja. Alexandra war damals noch ziemlich klein und guckte gerade die Teletubbies. Und da kam diese Zauberwolke, aus der so Zaubertropfen kommen, aus der dann so Zauberblumen wachsen und so. Setzte sich daneben und guckte das einfach mit. Das war so eine Videokassette, wo einfach so mehrere Sendungen von der Oma aufgenommen waren. Die guckten dann einfach zusammen, einfach völlig fasziniert die Teletubbies an. Das ist schon eine echt irre Welt. Das sind Genies, die sich sowas ausdenken. Okay. Das sind natürlich Sachen, denen man wahrscheinlich sonst nicht begegnet wäre.
Regeners Inspirationsquellen sind vielfältig. Zu Euro und Markstück hatte er sich ursprünglich von dem Bild eines Hamburger Künstlers inspirieren lassen.
4000, der Maler aus Hamburg, Thomas Egeler, hat mal so eine ganze Serie gemacht über das 5-Mark-Stück. Das war noch vor dem Euro. So Ende der 90er. Ne? Das 5-Mark-Stück ist betrunken, da siehst du so ein 5-Mark-Stück, das so. Und dann gibt es so 5-Mark-Stück, traut sich was. Da siehst du das 5-Mark-Stück, was irgendwie so am Hochhaus steht und so. Und da gab es eben auch 1 5-Mark-Stück und Euro haben sich lieb. Und dann haben sie sich schüttelt so die Hände. Und das ist letztendlich, muss man auch dem Thomas zugestehen. Das war von ihm.
Freundliche Worte und Schreiben hagelt es den ganzen Tag. Der Rauch aus den Kippen des Lebens schmeckt heute würzig und stark. In den Eingeweiden des Sparschweins, das ganz hinten im Kleiderschrank liegt, reichen sich Euro und Markstück die Hände und sagen, wir haben uns lieb. Der Mann, der den Stromzähler abliest, hat Schokolade dabei. Die stopft er dir in die Taschen und dann haut er den Zähler zu Brei. Im Fernseher wurde eine Mannschaft die Meisterschaft fröhlich versiegt. Reichen sich Euro und Markstück die Hände und sagen, wir haben uns lieb. Die Teletubby-Familie hat braune Kaninchen am Start. Die warten bei sprechenden Blumen in den grünen Hügeln der Tat. Auf den sprechenden Duschkopf der Eisern, die Einsatzbefehle gibt. Für Euro und Markstück und Hände, dass die sagen, wir haben uns lieb.
Sven Regener wuchs zwar in Bremen in den Vierteln Neue Fahr Süd und Blockdiek auf, er lebt aber seit langer Zeit in Berlin und das richtig gern.
Das Tolle in Berlin ist ja, die Altbauten sind ja wie von einer neuen Heimat. Die sind ja eigentlich komplett genormt. Das ist ja jetzt auch alles ja innerhalb von, so wie die neue Heimatviertel auch innerhalb von 20 Jahren entstanden. Alle diese Häuser, die haben alle innerhalb des S-Bahn-Rings dieselbe Traufhöhe. Die haben alle denselben Grundriss mehr oder weniger. Es gibt nur 2 Modelle. Es gibt die mit Geschäften unten drin und die mit Hochparterre. Und gleichzeitig ist es so, dass sie alle diese Ornamente sozusagen so aufgeklebt haben oder so reingebaut, so wie welche mit und ohne Erker, aber letztendlich grundsätzlich eigentlich alle gleich. Und ist, dass es überhaupt verschieden wirkt, ist nur sozusagen durch so ganz kleine Variationen in der Fassadengestaltung erreicht. Und teilweise auch durch die Farbe. Das ist eigentlich genial. Egal, wo man jetzt in Berlin wohnt, innerhalb des S-Bahn-Rings, wenn man aus dem Fenster gucken würde, würde man was ganz Ähnliches sehen, wie ich sehe. Es ist gar nicht wahnsinnig genormt.
Er fühlt sich wohl mit dem neue Heimatfeeling und kann sich nicht vorstellen, in einer promigerechten Villa in einem Berliner Nobelviertel zu wohnen.
Nein, natürlich nicht. Man zieht ja nicht nach Berlin, um im Villenviertel zu wohnen. Wenn ich nach Villenviertel wohne, dann gehe ich nach Blankenese oder nach Bremen-Oberneuland. Also, weil das ist ein Villenviertel, das ist, ergibt ja in Berlin überhaupt keinen Sinn. Wenn ich nach Berlin gehe, dann ziehe ich ja nicht in die Vorstadt. Dann kann ich ja auch gleich nach Pinneberg gehen. Selbst in Bremen gibt es urbanere Gegenden als, sagen wir mal, Zehlendorf.
Wann kommt der Wind, der uns weiter treibt, irgendwohin, wo keine Erinnerung bleibt an jene Zeit, die uns glücklich sah, nüchtern und klar, zu jedem Opfer bereit. Meine Seele ist irgendwie hängen geblieben, mein Körper ist alt und verwohnt. Die Sterne wärmen den Himmel nicht mehr und eiskalt ist der Mond. Wann kommt der Wind, der uns weiter treibt? Irgendwohin, wo keine Erinnerung. Mein Sohn ist zu alt, um dein Vater zu sein, deine Mutter zu schön für mein Haus. Im Garten der Liebe hab ich Träume vergraben, die holt da keiner mehr raus. Wann kommt der Wind, der uns weiter treibt?
Wenn er Ruhe von der Stadt braucht, zieht er sich entweder in sein Brandenburger Ferienhaus mit Sauna und 4-Meter-Boot zurück oder er reist ans Meer, hin und wieder auch nach Südeuropa.
Aber danach muss ich immer auf eine Nordseeinsel fahren im Sommer. In der Nordsee stimmt das Wetter eigentlich immer. Aber es gibt einige, die echt gut sind. Spiekeroog ist sicher eine sehr schöne Insel, vielleicht ein bisschen klein. Amrum, das ist eine sehr schöne Insel. Sylt ist eine tolle Insel, super toll. Also eigentlich sind die alle super gut. Also ich bin auch an der Nordsee aufgewachsen. Man kann auch gut im Herbst und im Winter an die Nordsee fahren. Das Wetter pustet sich auch immer selber durch. Es regnet nie besonders lange am Stück. Das ist nämlich ein Irrtum, das zu glauben. Es regnet eine halbe Stunde, eine Stunde und dann sind die Wolken auch schon wieder weggepustet. Die sind landeinwärts und dann kommt was Neues. Das ist echt interessant.
Wegen des kitschig-romantischen Urlaubsfeelings machte Sven Regener 2020 bei dem Projekt Cookie Gang mit, das sein italienischstämmiger Kollege Francesco Wilking von der Berliner Band Die Höchste Eisenbahn ins Leben gerufen hatte. Die Idee stammt von Svens Ehefrau, der Komponistin und Managerin Charlotte Goltermann. Deutschsprachige MusikerInnen interpretieren ihre eigenen Songs auf Italienisch. Francesco Wilking übersetzte die Texte, coachte die Mitwirkenden und sorgte für den musikalischen Flow. Dass dieses als musikalischer Alpenpass benannte Unternehmen mit einem Augenzwinkern angegangen wurde, merkt man am Namen. Cookie ist ein beliebtes italienisches Schimpfwort für Deutsche. Sven Regener nahm das Element of Crime-Lied Weißes Papier aus dem gleichnamigen Album aus dem Jahre 1993 neu auf, unter dem Titel Carta Bianca.
Prendo il tuo gatto e lo scuoto come un sacco di noci e tutto ciò che mi mangiò dalla mano cade fuori e poi sbatto il tappeto e faccio sparire i brutti ricordi che non ti vogliono far dimenticare cosa ero per te. Non dire che non è così, perché dopo fa ancora più male quando ritorna ciò che ti manca. Meglio essere stupido e puro come carta bianca. In futuro sarò diverso da come mi vuoi tu. La felpa che mi hai lavorato a mare trovi nel contenitore giallo. Mangio dalle mani seduto per terra guardando cartoni animati. Mi rende sveglio quello che ti stanca.
sto diventando stupido e puro coi cara.
In seiner mehr als 35-jährigen Geschichte mit Element of Crime hat Sven Regener einiges an Höhe- und Tiefpunkten erlebt. Manches, was Außenstehende als Tal bezeichnen würden, sieht er gelassen und eher amüsiert. Auch Pannen kommentiert er mit einem Achselzucken. Zum Beispiel den Fernsehauftritt Ende der 80er Jahre, bei dem er merkbar betrunken Trompete spielte.
Das kann ja mal passieren, wenn ihr da dauernd das Kölsch vorbeitragen und man sich so langweilt. Früher war das halt so, dass auch diese, wenn man auch jünger ist, diese entsetzliche Langeweile, die ja auch bei solchen Gelegenheiten auch aufkommt. Nicht? Das ist auch Rock'n'Roll, das gehört halt dazu. Meistens sitzt man halt rum und Party gehört dazu. Damals war ich knapp 30, da ist das okay. Wenn das heute noch so gehen würde, dann würde das fast peinlich. Ja, junge Leute, die laufen Quatsch machen, das ist irgendwie auch sexy. Und wenn das aber jemand 20 Jahre später immer noch so macht, dann sagen alle, mein Gott, ist der blöd. Und das ist zu Recht so. Ja, das ist so, sollte ein bisschen was daran passieren.
Außerdem, meint er, habe das Publikum das nicht richtig gemerkt, weil es eine ganz andere Wahrnehmung des Geschehens auf der Bühne habe als die Musiker selbst.
Das mit der Trompete war ein bisschen peinlich, aber es war auch ein bisschen kaschiert, von daher war es okay. Die Leute glauben im Fernsehen nicht, dass man sich verspielt hat. Ich glaube, das muss so sein, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass man das tut. Also das ist im Fernsehen gar nicht vorgesehen. Ja.
Auch was das Leben als Musiker betrifft, wirkt er sehr abgeklärt. Nicht nur die Einnahmen aus den Element of Crime CDs, sondern auch diverse Soundtracks und Soloprojekte haben dafür gesorgt, dass sich die Musiker ein finanzielles Polster zulegen konnten. Und da sie aus den Fehlern ihrer Umwelt gelernt haben, war das auch nie in Gefahr.
Nee, das ist aber was man natürlich relativ früh lernt als Rockmusiker, weil man so viele abschreckende Beispiele vor Augen hat. Die Geschichte der Rockmusik ist ja auch eine Blutspur, die von Finanzämtern gezogen wird und so. Also das ist ja irre, ja. Man sieht ja auch, wie Musiker wieder auf Tournee gehen. Man weiß ganz genau, das ist ja nur, weil der Mann vom Finanzamt noch mal kam. Ja, und wir hatten zum Beispiel gleich am Anfang der Band eine Kante gehabt, die also durch einen großen Hit dann, also das größte Unglück war, weil sie das Geld nicht zurückgelegt hat. Wenn man das mitkriegt, ist man sozusagen versucht, schon deshalb, sein Geld möglichst mündelsicher anzulegen. Also gerade nicht in super top Finanzanlagen-Dingern, sondern wenn man überhaupt Geld zurücklegt, dann vor allem für solche Sachen wie Steuern und so. Und dann macht man es natürlich so, dass man relativ Zeit rankommt und dass es nicht jetzt irgendwie so was Exotisches ist. Und von daher ist man da relativ zurückhaltend.
Die Corona-Krise, die fast die gesamte Künstlerszene in wirtschaftliche Not brachte, wird er wohl ganz gut überstehen. Seit Ende 2020 läuft ein Podcast, in dem die Bandmitglieder im lockeren Gespräch alle bisher erschienenen Alben besprechen. Und dieses Jahr sollen ein Jazzalbum und ein neues Buch erscheinen. Sven Regener wirkt zufrieden mit seiner Karriere. Nochmal neu von vorne beginnen wollte er heute keinesfalls.
Ich würde heute auch nie wieder eine Band gründen. Wenn diese Band jetzt wenn die jetzt nichts mehr machen würde, ja, dann würde ich, und ich wollte noch Musik machen, würde ich es nicht als Band machen. Ich würde nicht eine neue Band gründen, so wie Paul McCartney nach 10 Jahren bei den Beatles dann die Wings gründet oder so. Das würde ich nicht machen. Ich würde sagen, nee, dann sowas macht man nur einmal. Also eine ernsthafte Band, also eine, wo man die Leute alle sozusagen gleichberechtigt zu stimmen, miteinander reden und jeder nicht dieselbe Sache zu sagen hat. Und einfach richtig machen.
Das war SWR 2 Tandem mit einer Sendung zum 60. Geburtstag des Berliner Musikers Sven Regener. Von und mit Christiane Rebmann. Unser Podcast- und Newsletter-Angebot und die Liste der gespielten Musiktitel finden Sie im Internet unter swr2.de Tandem.
Tschüss, ihr Lieben. Bis dann.
Kaufst du Schuhe, nimmst du die mit den Nägeln unten dran. Und dazu den Arztroman, in dem die blonde Schwester immer, wenn sie hier der fiese Chefarzt nähert ihn sich mit dem Injektionsbesteck vom Leibe hält. Wo deine Füße stehen, ist der Mittelpunkt der Welt. Im Lotto spielst du immer nur die Zahl inzwischen 5 und 10. Und als Zusatzzahl dein Lebensalter, denn als Lottospieler sagst du da, man höchstens 49 Jahre alt sein später, wäre es schade um das Geld.
Mittelpunkt der Welt.